Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.
Sunshine Life Motors, der Podcast heute mit der 6. Ausgabe und es geht um die Faszination japanischer Fahrzeuge. Sind Japaner die besseren Autos? Wir gehen so ein bisschen auf den Fast and the Furious Film ein, beziehungsweise auf den Hype, der danach entstanden ist, auf die Zukunft, Besonderheiten, auf exotische Fahrzeuge aus Japan und vieles mehr. Und dazu habe ich einen absoluten Experten, nämlich den Christian Müller, Inhaber der Firma RHD Speedmaster. Er ist ein absoluter Fan von japanischen Fahrzeugen und hat auch quasi sein Hobby zum Beruf gemacht. Moin, Christian.
Hallo, Christoph, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ja dazu auch schon die Sendung aufgenommen und haben gemerkt, dass das enormen Zuspruch gefunden hat. Da ist ja auch eine riesengroße Szene, die dahinter steckt. Da gehen wir auch gleich ein. Erstmal, was ist denn für dich die Faszination an japanischen Fahrzeugen?
Also die Faszination ist folgendes. Der Aufbau, die Karosserie, die Motoren und die Ausstattung finde ich ganz toll.
Damit man dich so ein bisschen besser einordnen kann. Du bist ja, ich glaube, seit bestimmt 25 Jahren eigentlich nicht in der Szene, aber den japanischen Motoren verfallen. Mit 16 hattest du ja, glaube ich, dann schon irgendwie die japanischen Mopeds gehabt und mit 18 dann auch japanische Autos. Wie hat das bei dir denn überhaupt angefangen?
Also angefangen hat es bei mir mit einem Honda Civic, mit dem EE9, den ich damals geholt habe oder gekauft habe. Das war mein erstes Auto, der hatte 150 PS. Das war damals wirklich viel. Das war 1995. Und dann auf der Suche nach Tuningteilen bin ich so in die Szene eigentlich reingekommen, weil in Europa gab es ganz wenig Tuningteile für solche ausgefallenen Japaner.
Und wie hast du dann oder wann war der Knackpunkt, wo du gesagt hast, jo, das ist zwar mein Hobby, aber das mache ich jetzt mal zum Beruf. Wie ist das entstanden?
Also ich war ja früher, oder ging ja darum, wir sind dann immer in die verschiedenen Foren, wo es dann gab, Internetforen, und haben dann natürlich geguckt, was für Teile gibt es oft in der Welt, ja. Dann habe ich mir Teile organisiert, habe die dann prüfen lassen gemisst beim TÜV, wie zum Beispiel den ganzen Motor, so einen japanischen Turbomotor, den es hier nie gab. Den musste ich ans Abgaslabor stellen und habe den dann auch legal beim TÜV eingetragen bekommen, weil die dann dort die Abgasemission ermittelt haben. Und dadurch bin ich immer mehr bekannt geworden, weil jeder wollte auch sowas haben, was es in Deutschland nie gab oder in Europa nie gab. Und dann habe ich irgendwann viele Sammelbestellungen gemacht, die ich dann einfach lieb und persönlich 1:1 weitergegeben habe und habe das mit der Fore zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, es wird zu viel, ich mache jetzt eine Firma draus.
Also es war ja, du warst ja eigentlich deiner Zeit voraus, weil dieser Hype, gehen wir auch gleich darauf ein, kam ja erst durch den Film Fast and Furious und da wollte ja dann jeder ja, solche Bodykits, Lachgas, Blow-Off-Ventile und so weiter haben. Du machst ja wirklich alles in dem Bereich. Du bist der Importeur, du bist Tuner, du baust um, du machst die ganzen TÜV-Zulassungen. Also du machst ja eigentlich alles rund um japanische Fahrzeuge.
Genau, also folgendes. Mir mache wirklich alles außer Mapping. Das macht unser Partner Revolution Sports Car. Der Rest mache alles mir selbst.
Du hast ja eben schon gesagt, also die Faszination der Japaner für dich ist vor allem die Form. Die haben das ja auch wirklich drauf, ne? Also wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, ich nehme jetzt mal den Mazda RX-7 1992, der hat ja eine so zeitlos schöne Form, oder auch der Honda NSX. Das sind Autos, die sind 30 Jahre alt und die sehen heute noch so modern und futuristisch aus. Wie machen das die Japaner? Also was machen die denn anders oder besser als andere Hersteller?
Früher, ganz früher, ich rede mal von den 70er, 80er, haben die bestimmt sehr viel abgeguckt. Bei Ferrari etc. sieht man beim NSX ähnliches Ferrari-Design. Aber die haben auch viel Inspiration oder Technik, Know-how reingesteckt noch und erfunden. Wie beim NSX zum Beispiel die Alukarosse. Und wie gesagt, absolut zeitlos waren die ganzen 90er Jahre. Die ganzen Top-Fahrzeugen aus Japan, Toyota Supra, Toyota MR2 SW20, alles zeitlose Autos.
Also definitiv. Ich kann mich auch erinnern, als kleines Kind, so in den 90ern, da hat man ja auch immer so ein bisschen gestaunt. Oder man die Autos aus Japan, also die waren ja auch immer ein bisschen besser ausgestattet. Die hatten ja serienmäßig schon elektrische Fensterheber, ein Drehzahlmesser, Velour-Sitze. Da war einfach viel mehr Ausstattung drin als bei den deutschen Fahrzeugen. Waren die denn auch damals schon ihrer Zeit voraus oder hat das einfach, galt es als Kampfansage des deutschen Markts oder war das einfach Standard bei den Japanern? Wie kam das?
Die Japaner sind ab Werk, also in Japan, schon komplett immer ausgestattet gewesen. Übrigens auch die US-Modelle, die haben immer Top-Ausstattung gehabt. Und damals war es so, die Leute, also die Japaner wollten die Autos ja auch auf den Markt bringen, weil die früher nicht so ein gutes Image gehabt haben und es immer besser geworden ist. Und natürlich mit einer Top-Ausstattung bekommt man das besser an den Mann wie ohne.
Was war denn das Image-Problem früher?
Ja, das Image-Problem war halt, früher war so ein japanisches Auto eigentlich ein Wegwerfprodukt. Ja? Also das heißt, du hast das irgendwann in den 80er Jahren gekauft, ich sag mal so ein, oder in den 70er Jahren, so ein Datsun Sherry. Dann hast du dann 10, 12, 13 Jahre gefahren. Und dann war das Ding eigentlich auch schon Schrott und dann ist das Ding weggeschmissen worden. Die deutschen Autos, die alte Mercedes, die haben eine lange Kilometerlaufleistung gehabt und sind nach Afrika gekommen und wurde Taxi draus. Deswegen findet man heute auch so selten irgendwelche Oldtimer-Japaner. Und erst mit den Jahren haben die natürlich viel gelernt und das Know-how dazu bekommen. Und dann wurde es wirklich gut im Autos. Und mittlerweile sind es auch mit der beste Autos der Welt, mit den besten Motoren. Toyota sowieso, ne? Das ist der größte Automobilhersteller der Welt mittlerweile. Und deswegen hat man es damals irgendwie gebraucht, um die Leute irgendwie einen Anreiz zu schaffen, dass man so einen Japaner auch kauft mit Parkspiegel, Klima, Automatik und was es so alles gab. Elektrische Fensterheber, Drehzahlmesser, das war ja nicht zyklisch früher.
Ja, absolut nicht. Also in den 80ern, da war das ja ein totales Luxustool, wenn du ein Drehzahlmesser hattest oder eben elektrische Fensterheber. Also das war ja, da dachtest du ja, boah, als Kind hast du mal angegeben, mein Papa hat elektrische Fensterheber in seinem BMW. Und bei den Japanern gab es ja, ich kann mich erinnern, so ein Schulfreund, die Eltern, die hatten so ein Mazda 626, wir wurden ja immer in die Schule gefahren. Da gab es hinten elektrische Fensterheber. Ich dachte so, was gibt's das? Unglaublich. Und ich war total fasziniert. Also es war der Hammer. Und ja, damals, das Auto war wirklich Baujahr, ich sage jetzt mal 87, 88, ich weiß nicht, wann der Mazda 626 rauskam, aber der war jetzt nicht so jung. Es ist schon, ja, wirklich seiner Zeit voraus gewesen. Heute ist es ja Standard. Damals habe ich nicht schlecht gestaunt. Du hast es ja eben auch gesagt, Toyota baut die besten Autos der Welt. Ist es denn wirklich so oder ist es nur so ein Mythos?
Das ist kein Mythos mehr. Nimmt man zum Beispiel den Prius, den Prius 3 war das da. Da hat Autobild damals statt 100.000 Kilometer Test, weil das Auto hat nichts gehabt, haben die 200.000 Kilometer Test gemacht.
Okay.
Kann man auch nachlesen. Also total unglaublich. Also die Motoren halten, auch wenn man die Leistung steigert, die sind schon vom Werk aus so ausgelegt, dass die meisten, sage ich mal, mindestens so 40% mehr ohne irgendwelche Schmiedekolbe etc. aushalten.
Wahnsinn. Ich bin total fasziniert. Ich glaube, mein nächstes Auto wird ein Japaner. Was ist denn der meistgebaute Japaner überhaupt?
Also das meistgebaute Auto der Welt, also ist auch ein Japaner, das ist der Toyota Corolla, mit 43 Millionen Stück.
43 Millionen Stück?
Genau.
Also ich habe hier einen Vergleich, der VW Käfer wurde 16,2 Millionen Mal gebaut. Und ich dachte immer so, okay, der Käfer, das ist das meistgebaute Auto der Welt, aber der Toyota Corolla ist ja knapp dreimal so oft gebaut worden. Das ist doch, was?
Unglaublich eigentlich, wenn man sich überlegt, wie lange auch der Käfer gebaut wurde. Noch in Mexiko, ne? Die Mexiko-Käfer mit Cut. Ja. Das ist wirklich unglaublich. 43 Millionen Corolla wurde verkauft.
Ist eigentlich Wahnsinn. Das hat man hier in Deutschland überhaupt gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Also da, aber man, wenn man ins Ausland fährt, egal wo man ist, man trifft eigentlich tatsächlich immer auf viele japanische Fahrzeuge, egal ob Mazda, Toyota, Nissan, Mitsubishi. In manchen Ländern ist dann eher mal Toyota stärker vertreten, in anderen dann wieder Nissan, aber eigentlich ist es wirklich so, die sind überall auf der Welt in hohen Stückzahlen.
Genau, also wenn man muss so auf der Welt unterwegs war, ich bin ja oft auf der Welt unterwegs, zum Beispiel Thailand, also jedes Taxi ist ein Toyota, ne? In Dubai, jedes Taxi ist ein Toyota, also das, die werden überall verkauft.
Wahnsinn, weil wir es auch schon angeteased hatten, Fast and the Furious, ich meine, das war ja der Durchbruch damals in den Kinos 2001, Paul Walker, Vin Diesel und so weiter mit ihren aufgemotzten japanischen Autos, Mazda RX-7, Toyota Supra und natürlich auch der Mitsubishi Eclipse, den ich persönlich auch mit irgendwie am geilsten fand. Mir hat diese giftgrüne Farbe und dieser riesen Heckflügel ultra gut gefallen. Wie hast denn du das damals erlebt, 2001, als der Film in die Kinos kam? Ich meine, du warst ja vorher schon, du wusstest ja, du kanntest ja schon die ganzen Anbauteile und die ganzen Autos. Wie waren das für dich damals?
War echt cool. Und zwar, wir haben ja schon so Autos gehabt mit so Bodykits etc. Und da sind wir damals ins Kinopolis nach Vierheim gefahren und sind da in die Tiefgarage, haben dort geparkt, haben uns den Film angeguckt und waren total begeistert. Die ganze Clique mit den MA2s und etc., was alles dabei war, die japanischen Autos. Und wo der Film dann fertig war, war jeder so gehypt. Das ganze Kino war irgendwie total glücklich über den Film. Wir sind dann rausgefahren, natürlich ein bisschen lauter, wie es sein soll, ne? Also ein bisschen schneller aus der Tiefgarage raus aus dem Kinopolis und dann die ganze Alarmanlage angegangen durch lauter Ausruf und die Leute, wo dann draußen gestanden sind und halt da, die müssen dann über so eine Ampelkreuzung auf dem Parkplatz gegenüberlaufen. Die haben alle gejubelt und haben geschrien und es war irgendwie cooles Gefühl an dem Tag irgendwie. Total toll. Und irgendwie ab dem Tag oder ab dem Film hat sich die Szene in Europa komplett gewendet und viele wollten wirklich einen turbo aufgeladenen Japaner haben.
Das heißt, vorher BMW, VW, Opel, was auch immer gefahren und jetzt muss es dann der Toyota Supra sein quasi.
Genau, also wirklich damals war der GSI und EKT, Astra kam gerade raus und so, ja. Und die BMW, die E36, und die waren alle ziemlich bekannt, ja. Ich habe es gesehen, ab dann wollte jeder irgendwie ein Bodykit, wollte ein Turbo-Kit oder etc. bei uns bestellen.
Du warst ja damals schon am Markt, also du konntest es dann auch wirklich bedienen, diese Anfrage, oder bist du da auch überrannt worden?
Also damals war ich nicht auf dem Markt. Wie gesagt, ich habe dann noch so Sammelbestellungen in der Fore gemacht für Motorik. Also da habe ich so ganze Wheelclips bestellt und habe die dann an die Leute verteilt, habe das alles gemanagt. Und weil ich die Kontakte halt alle schon gehabt habe und diese Kontakte waren auch sicher, das ist auch wichtig, ne? Wenn das mir irgendwo in die weite Welt Geld schicken, liebt es nicht mehr. Ja. Das hat dann alles funktioniert und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, ich mache das zu meinem Beruf.
Absolut cleverer Schachzug auf jeden Fall. Was hat denn, also du hast es eben gesagt, dieser Hype, da war ja, also man ist ja dann plötzlich total auf die Japaner geflogen. Was waren denn so die häufigsten Wünsche? Waren es denn diese Blow-Off-Ventile? Ich kann mich erinnern, ich hatte damals auch eins in meinem Audi A4, 1,8er Turbo, überhaupt nicht dazu zu dem Auto gepasst, aber ich fand dieses Zischgeräusch so geil. War das denn wirklich so oder kamen auch die Leute dann Jahre später noch mit Lachgaswünschen oder waren es dann doch eher die Bodykits? Was wurde denn durch diesen Film eigentlich am meisten bestellt?
Also bei dem Film war es so, die Leute, die wollten einen turbogeladenen Japaner, dann auch einen Restgelände-Japaner wie Nissan Skyline, also alles Modelle, die es hier nicht gab, ein Turbo-Kit. Blow-Off war ganz klar, das wollte jeder haben, offene Luftfilter, andere Ladeluftfilter etc. Lachgas war, sage ich mal, die ersten 2 Jahre war es mit. Da gab es auch eine Firma, die damals hier ein Teilegutachter gemacht hat für verschiedene Modelle. Aber das hat sich schon wieder abgeflacht mit dem Lachgas. Also mittlerweile ist es nur noch andere Turbolader, Ladeluftkühler und Einspritzventile etc., was dazugehört, um mehr Leistung zu erzielen.
Wollen wir mal auf den Supra eingehen, Toyota Supra und Nissan Skyline. Das sind ja eigentlich so die faszinierendsten Fahrzeuge, glaube ich, in der Szene, ne? Was macht deiner Meinung nach die beiden Autos so besonders?
Gerade nochmal zur Szene. Alle Autos, die in den Filmen dabei waren, die sind am meisten gehypt. Dadurch, weil sie in dem Film waren. Das ist mal das Erste. Klar, Supra und Skyline war beides dabei. Bei der Supra ist es halt der unkaputtbare 2JZ-GTE-Motor, dieser 3-Liter-Turbomotor, der ist unkaputtbar und auch mit mehr Leistung. Ich sage ja, der 330 PS Serie, wenn man den auf 600 PS fährt, der hilft. Ja. Da brauchen wir keinen Schmiedekolbe etc. Gescheites also. Mapping, alles anpassen. Und dann funktioniert es. Und beim Skyline war halt Allradlenkung mit Allradantrieb, ne? Der RB26 DETT, also Twin Turbo Motor, also alles super toll.
Da gibt es ja aber, jetzt muss ich mal fragen, es gibt auch manche, ich meine, das sind ja, weil du gesagt hast, Twin Turbo, viele bauen ja den dann aber trotzdem auf einen Single Turbo um. Was ist denn der Vorteil davon?
Der Vorteil ist halt, du kannst schon größere Lader verbauen und dadurch kriegst du mehr Leistung später, weil der mehr Luft einsaugen kann, ja, also mehr Luft verarbeitet sozusagen. Und man hat mit einem riesen Lader mehr Platz, wie wenn man 2 Lader verbauen kann. Natürlich, der Nachteil ist Ansprechverhalten.
Da kommt er dann wahrscheinlich
erst. Vor- und Nachteile, aber die meiste wohl hat mehr Leistung.
Was gibt es denn noch für Exoten? Also Toyota Supra und Skyline kennt man ja natürlich, aber was waren denn noch so die typischen Fan-Autos durch den Film Fast and Furious?
Also durch den Film, ne, klar, ich sage Skyline, R32, R33, R34 GTR, NSX ist gehypt worden danach, RX-7 wurde gehypt, dieser Mazda, was du schon angesprochen gehabt hast, auch die Mitsubishi Evo-Modelle wurde gehypt, Nissan Silvia, die S15 wurde gehypt, also es waren viele schöne Autos, wo damals gehypt wurde und heute noch gehypt sind und unbezahlbar mittlerweile geworden sind. Ne?
Definitiv, ich meine, genau, so ein Nissan Skyline, R34 GTR, was hat der denn vor 10 Jahren gekostet, was kostet der heute?
Also ich habe letztens durch Zufall noch, irgendjemand hat es rausgezuckt bei mir, ich glaube für 6, 7 Jahre ist es her, habe ich bei mir auf Facebook eine Nissan Skyline R34 GTR V-Speed 2 mit, ich glaube, 200.000 Kilometer gepostet für $20.000. Dasselbe Auto kostet heute 120.000 Euro.
Sechsfacher Preis.
In Japan, ne? Also da kommt noch Zoll, Mehrwertsteuer etc. dazu. Also das Auto hast du damals ungefähr für 40.000 Euro da gehabt, mit allem drum und dran, Versicherung, Zoll und Zulassung, Umbaute etc. und Eintragungen. Und heute bin ich ungefähr bei 200.000, bis es dann da ist.
Jetzt spricht man ja auch in dieser Szene, da gibt es ja die Bedeutung oder den Begriff JDM. Für was steht es genau?
Das JDM steht für Japanese Domestic Market. Das sind Fahrzeuge oder auch Teile, wäre auch gern so bezeichnet, die nur für den japanischen Markt gebaut wurden.
Also das heißt, die hast du nirgendwo anders bekommen, weder in den USA noch in Deutschland, gab es wirklich nur in Japan oder du musstest sie halt importieren.
Genau, also die Händler oder die Hersteller gibt es nur in Japan und dann musst du sie halt nach USA, Europa etc. hin importieren. Auch der Nissan Skyline zum Beispiel, Der R32, 33, 34, die wurden tatsächlich nur für den japanischen Markt gemacht, sonst für nichts.
Jetzt hast du ja eben gesagt, schon so ein Nissan Skyline kostet jetzt 120.000 Euro in Japan plus Zoll, Frachtsteuer. Du bist ja auch Profi-Importeur. Wie läuft es denn ab? Also wenn ich jetzt so ein Nissan Skyline, sagen wir mal, kostet 100.000 Euro, den habe ich gesehen in Japan und ich wende mich an dich, sage, Christian, ich will dieses Auto, mach mal. Wie genau ist der Prozess? Wie läuft es ab? Was kostet es? Was kommen da alles für Faktoren zu?
Das sind verschiedene Faktoren. Natürlich muss man gucken, wo wird das Auto gekauft. Wenn das jetzt irgendwo, wie bei uns, mobile, in der Nähe mobile gekauft wird, ja, das steht irgendwo im Land, dann muss man das natürlich bezahlen. Dann muss es an der Hafen gebracht werden. Das sind je nachdem zwischen 300 und 800 Euro. Dann steht es am Hafen. Der Hafen verlangt Hafengebühren da unten, ne, dass ich das Auto aufbewahre, dass ich später auch Schiff fahre, etc. Das, wie gesagt, Hafengebühren in Japan. In Japan kommt dann noch die Shipping dazu. Das Auto hier rüberzubringen auf dem Schiff. Das sind ungefähr 700 bis 1200 Euro, je nachdem, was für ein Schiff es ist. Dann ist das Auto in Deutschland. Dann übernimmt es wieder irgendeine Hafengesellschaft. Dort muss man dann auch wieder Hafengebühren bezahlen. Auf diesen ganzen Preisen, was ich eben gesagt habe, kommt dann 10% Zoll. Das wird dann dazu addiert. Und der Preis mit Zoll, da kommt nochmal 19% Mehrwertsteuer drauf.
Okay.
Und dann ist das Auto hier.
Das heißt, am Hafen. Dann sind wir bei 100.000 Euro Ursprungspreis plus, also ich schätze jetzt mal so grob 130.000 Euro, weil allein 19% genau. Mehrwertsteuer sind da schon 19.000 Euro. Und ist er dann schon zugelassen oder was kommt da noch alles dann hinzu?
Also folgendes ist dann, das steht am Hafen, dann schreibt mich der Kunde meistens an, kann ich das Auto zu dir liefern lassen oder ich, je nachdem, wenn ich es importiert habe. Dann holen wir es vom Hafen zu uns, das sind ungefähr auch nochmal 400 Euro, dann steht es bei uns, dann müssen wir die Vollabnahme beim TÜV machen. Die HOASU, die Sondereintragungen, Scheinwerferumbau kommt noch dazu, weil der Lichtkrieg natürlich immer blendet. Da kommen dann andere Module rein in die Scheinwerfer. Und ja, die Sache müssen wir machen, Nebelschlussleuchte meistens noch, je nachdem, auch Baujahr 90, Nebelschlussleuchte Pflicht. Das sind ungefähr nochmal 1.400, 1.500 Euro, wenn wir da drauf kommen, ja, auf den Preis bei uns dann nochmal.
Aber dafür hast du dann Skyline vor der Tür stehen, zugelassen in Deutschland.
Genau, dafür ist ein Skyline, ein Toyota Supra etc. vor der Tür stehen, ne?
Wie ist es denn eigentlich? Ich meine, man kauft ja eigentlich die Katze im Sack. Ne? Man hatte gar nicht die Chance, vorher so ein Auto zu sehen. Ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt in Miami oder in den USA generell, Kalifornien, sehe ich irgendwie eine geile Corvette, kalifornische Sonne, alles trocken, keine Rostprobleme. Und anhand der Fotos denke ich, oh, die sieht aber geil aus. Oh, die ist aber günstig. Die kaufe ich mir. Und man kriegt ja dann auch öfters über TV-Reportagen mit, dass die Amis es nicht so genau nehmen. Dann ist der Lack sehr schlecht, Spaltmaße. Unten drunter sieht es dann doch katastrophal aus. Ist es in Japan genauso oder haben die da vielleicht sogar einen anderen Anspruch?
Also in Japan ist folgendes, dass wie überall auf der Welt, niemand hat was zu verschenken. You get what you pay. Wir haben sehr guten Kontakt nach Japan, wo wir die Autos begutachten können und natürlich die Autos auch checken lassen können. Und wir bekommen sehr viele Fotos geschickt. Jeder muss sich aber im Klaren sein, dass es kein Neufahrzeug ist. Wir können auch in Japan, da gibt es sowas Ähnliches wie in den USA, das nennt sich Carfax in USA, in Japan heißt es Bill Anastra, können wir nachgucken lassen, die Historie vom Fahrzeug, ob was repariert worden ist, ob das einen Unfall gehabt hat und ja, wenn was umlackiert worden ist, etc., etc. Also da können wir wirklich vieles von der Historie von den 90er-Jahre-Fahrzeugen können wir nachprüfen lassen.
Okay, das heißt also, es ist auf alle Fälle ein bisschen transparenter als in den USA. Oder auch vom Zustand her ist es dann, also verfuschen die Japaner, frage ich mal so frech, genauso viel wie die Amis. Die Amis haben ja auch nicht den großen Anspruch. Oder ist es in Japan vielleicht doch ein bisschen penibler, so diese deutsche Penibilität quasi?
Also normalerweise, wenn das Auto in Japan, in Japaner gefahren hat, ist zu 99% das Auto ein guter Zustand. Nicht top, aber guter Zustand und die Pflege der Sache auch. Was mich auch immer überrascht, dass jedes Auto, was mir neu bekommen habe, gucken wir nach dem Öl und ist immer wieder noch jetzt Öl drin.
Okay, das ist nicht schlecht. Also lohnt sich schon, da mal so einen Japaner zu importieren. Was ist denn so das meist importierte Fahrzeug, was du eigentlich importiert hast? Hast du da irgendwie, gibt es da so einen Bestseller oder ist das immer unterschiedlich?
Also damals war es immer Toyota Supra oder Nissan Skyline. Das waren immer die Bestseller.
Wie viel hast du denn importiert schon?
Oh, zu viele. Ich kann das gar nicht sagen, es waren wirklich viele Autos, was wir importiert haben.
Ja.
Aber wir haben auch Sondermodelle etc. importiert, also ganz tolle Autos.
Okay, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, also auch Stichwort CO2-Ausstoß, was macht es denn mit der Szene bzw. mit dem Import? Also es wird ja auch zunehmend schwerer, wenn du die Autos ja auch in Deutschland eigentlich TÜV-konform zulassen musst, oder?
Genau, also wir müssen uns natürlich immer an die Gesetze von dem entsprechenden Jahr halten. Zum Beispiel so ein Nissan Skyline, dies wurde so ein R34 GTR, die wurden bis 2002 gebaut, aber sind nur zulassungsfähig bis 2000. Alles danach wird nur mit einer Ausnahmegenehmigung vom Regierungspräsidium gehen. Also da muss man wirklich immer aufpassen, was für Baujahr das hat. Oder die Erstzulassung ist auch ganz wichtig, weil nach der Erstzulassung richtet sich alles. Es kann sein, dass das Auto Baujahr 2000 ist, aber erst zugelassen in Japan 2001. Dann wird es wieder schwierig. Und mit den neuen Richtlinien, für die neuen Fahrzeuge, was hier rauskommen, wird es natürlich auch alles schwieriger, weil die Tests teurer werden und in Europa mittlerweile mehr gefordert wird mit diesen ganzen OPF-Cuts, Autopartikelfilter, was die japanischen Modelle nicht brauchen, weil die nicht so eine strenge Abgasrichtlinie haben wie unsere Modelle.
Ich habe mir so einen Artikel rausgezogen. Da heißt es, also das ist jetzt nicht direkt neben Japan quasi, in China. China hat einen CO2-Verbrauch in 3 Wochen so hoch, wie in Deutschland die Autos in einem ganzen Jahr ausstoßen. Das ist eigentlich krass, ne? Also worauf ich hinaus will, würde es denn auch Autos geben, die man künftig in Deutschland gar nicht mehr fahren kann, aber überall woanders? Bestimmt, oder?
Also es ist wirklich so, wenn man sich mal so die Produktpalette für die Zukunft bei Honda, Nissan etc. anschaut, die sagen, oder Lexus, dass so gut wie alles eigentlich nur noch komplett elektrisch wird. Also die bringen nicht nur Hybridfahrzeuge raus, sondern die bringen nur noch komplett Elektrofahrzeuge raus. Ich glaube, Nissan habe ich irgendwas gelesen, die wolle irgendwie die Flotte, ich glaube, bis 2020 oder 2025 komplett elektronisch werden in Europa. Das heißt, dieser Nissan 400Z, also der Nachfolger vom 370Z oder 350Z, was bekannter ist, wird in Europa nicht mehr angeboten werden. Aber auf der ganzen Welt wird er noch fahren. Das heißt, das Ding wird in Moskau fahren, genauso wie in Tunesien oder in USA oder in Japan oder in Australien. Nur in kleinen Europa gibt es diese Fahrzeuge dann nicht mehr.
Das ist eigentlich auch verrückt, oder? Also kann man ja eigentlich, wenn man das so hört, nur den Kopf schütteln. Ne? Ich meine, damit ist ja die Welt nicht gerettet. Ich meine, Zukunft Elektro, ich bin auch der Meinung, da ist vieles richtig, zumal ja auch Toyota mit dem Prius schon vor 20 Jahren, wie alt ist der Prius, 20 Jahre kommt hin, gebaut hat. Und es ist ja auch ein totaler Bestseller. Die waren auch schon damals sehr zukunftsorientiert. Aber wie sehr siehst du denn die Zukunft Elektromobilität?
Also ich sage, natürlich bin ich kein Ingenieur, aber ich bin viel in der Szene drin und ich habe auch viele Ingenieure von verschiedenen Firmen ab und zu bei uns, die auch in Japaner fahren, aber woanders da arbeiten. Ich gehe davon aus, dass die nächsten 10 Jahre diese Elektromobilität als Überbrückung benutzt wird und ab dann wird es wahrscheinlich nur noch Wasserstoff geben.
Ja, das hört man oft, ne? Dass Wasserstoff eigentlich die Lösung ist. Ich denke auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mal hier nach Deutschland blicke, es soll ja natürlich viel ausgebaut werden, aber ich glaube, wenn jetzt jeder Dritte schon ein Elektrofahrzeug hat, du kannst sie ja gar nicht überall laden, du kannst ja auch gar nicht zu Hause, wenn du jetzt in einem beispielsweise Mehrfamilienhaus wohnst, wie soll das funktionieren? Ne? Und dann ist es ja auch so, dass ja dann auch alle dann 18 Uhr, 17 Uhr Feierabend machen, wollen alle ihr Auto aufladen. Wo soll der Strom herkommen? Das ist ja alles noch nicht so ganz meines Erachtens durchdacht, Stand heute. Natürlich wird es besser werden, aber diese Wasserstofflösung, die hört man sehr, 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 sehr häufig. Wir werden, glaube ich, auch nochmal einen Podcast zu dem Thema Elektro machen. Aber macht denn deiner Meinung nach Elektromobilität auch die Szene kaputt oder sagst du eher, oh, das ist eigentlich ganz spannend, da kann auch viel Neues kommen?
Also die Autos, ich mag die nicht schlecht reden und so ein Tesla macht auch Spaß zu fahren. Aber ich sage, also man braucht einen gesunden Mix und zwar Elektro für die Stadt und Wasserstoff fürs Land. Und dann hat man wirklich wieder eine tolle Mobilität. Natürlich, die Verbrenner, die wird es nach wie vor immer geben. Und es gibt ja auch alternative Kraftstoffe, ja, wo entwickelt worden sind, wo auch funktionieren und auch den CO2-Ausstoß wirklich senkt, was auch schon bewiesen ist, ja. Ich bin gespannt, wo das Ganze hinkommt und welche Lobby das am besten aufnimmt. Ich habe jetzt irgendwo gelesen gehabt, ich kann es nicht genau sagen, ich habe es noch vage im Gedächtnis, dass das Land China, ich glaube, mit Toyota einen Riesenvertrag gemacht hat und ein paar chinesische Unternehmen sind damit eingestiegen, dass sie ganz gezielt auf Wasserstoff gehen in China.
Also ich habe, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass Marken wie Porsche das Thema Elektro nicht mehr ganz so intensiv angehen wie vor 2, 3 Jahren noch, wo das ja wirklich war es ja fast ein Sündenbock, wenn du nicht auf diesen Zug aufgesprungen bist. Ich glaube auch, also ich persönlich bin eher der Meinung, dass so eine Hybridlösung besser ist, einfach also auch als Übergangslösung. Rein Elektro mag für viele mit Sicherheit Sinn machen. Ich selber fahre mehr als 60.000 Kilometer. Wenn ich zum Kunden nach Rostock fahre, 700 Kilometer, dann macht es für mich gar keinen Sinn. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr, die Pendler sind, die viel im Auto unterwegs sind. Aber so eine langfristige Wasserstofflösung sehe ich auch tatsächlich. Da müssen wir nochmal einen Podcast machen. Die Szene aber, die JDM-Szene, wo siehst du die denn in 5 bis 10 Jahren?
Also ich sehe ja schon, dass Toyota mit dem Mirai schon ein tolles Wasserstoff-Auto-Konzept gemacht hat. Die haben übrigens auch irgendeinen Rennmotor, einen Wasserstoff-Rennmotor gerade entwickelt. Das Ding geht richtig. Also ich sehe die Szene, dass sich Wasserstoff durchsetzt, auf jeden Fall bei Toyota. Und dann sehe ich die Szene auch nicht gefährdet. Also ich sehe immer noch volles Potenzial. Im Tuning wird es immer geben, mit Felgen, Fahrwerk, Bodykits etc. Ja. Es wird sich halt ein bisschen was ändern mit Auspuffanlage, Luftfilter und Blauaufventile, so Sachen.
Ja, jetzt haben wir ja schon wirklich viele Punkte angesprochen. Was wir noch gar nicht gemacht haben, war ja eigentlich der Wankelmotor. Der wurde ja vom NSU, vom RO80, damals war glaube ich das erste Auto, das einen Wankelmotor hatte, aber wurde ja dann auch ganz oft in Mazda gebaut. Und warum hat sich der Motor denn, da hört man ja eigentlich gar nichts mehr, der hat sich ja nie wirklich durchgesetzt. Oder weiß man es nur nicht?
Also das ist so, der Wankelmotor war immer so ungeliebtes Kind. Es gibt natürlich sehr viele Fans, aber auch viele, wo dann gesagt haben, ach Gott, mit dem RX-8, das Umzug habe ich einen Motorschaden gehabt und das irgendwie was nicht so ausgereift, das Projekt. Es ist halt nicht so das ganz Wahre, so ein Wankelmotor, wie gesagt, mit dem Turbolader und was es da alles gab. Man kann dann gut Leistung steigern, wenn man überlegt, dass das Ding ja nur umgerechnet 1300 Kubik hat, ja, und man da 600, 700 PS fahren kann, ist das schon krass und der geht auch schon gut. Aber ich gehe davor aus, auch wie gesagt, das Kaltstartverhalten von dem Motor, das heißt, hast das Auto aus der Garage rausgeholt, bis zum Bäcker um die Ecke fahren, hast es ausgemacht und der ist nicht mehr angegangen, weil er abgesoffen war. Das war nicht so toll. Aber ich habe auch gelesen, dass Mazda irgendeinen Wankelmotor wieder geplant hat. Wahrscheinlich nicht für Europa, aber anscheinend soll irgendein RX-Modell wieder kommen. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Was sind denn eigentlich so die witzigsten oder besonderen Autos aus Japan? Wir haben jetzt hier schon wirklich einige kennengelernt, aber was ist denn so das, deiner Meinung nach, das lustigste, verrückteste Fahrzeug, was man nur in Japan fährt oder kennt?
Also die lustigsten Fahrzeuge sind diese Keikas in Japan. Das sind so kleine Fahrzeuge, die maximum 650 Kubik haben, eine gewisse Größe und Breite nicht überschreiten können. Also ganz kleine Autos sind das eigentlich, wo aber ganz geräumig Platz haben. In Japan mal keinen Parkplatznachweis in der Großstadt vorlegen muss, wenn man so ein Auto besitzt. Und alle K-Cars sind in Japan steuerbefreit, weil die nur so wenig Sprit brauchen und so wenig CO2 ausstoßen. Das haben die anscheinend gemacht in Japan, damit einfach das Land sauberer bleibt. Und 70% in Japan sind solche kleine K-Cars.
70%?
70% in Japan sind K-Cars. Also ja, wenn man wirklich mal in Japan war, dann denkt man, wie viele kleine, sagen wir so, Hustegutzel, habe ich den mal genannt, fahre da rum und jeder Hersteller hat so ein K-Car im Sortiment. Da gibt es sogar so, von Honda gibt es den S660, das ist so ein 270 K-Car, die wäre wirklich gut verkauft und gut angenommen. Wie gesagt, die haben dann auch sogar anders, ich glaube, die Nummernschilder sind dann rot, die sind dann steuerbefreit und sind K-Car-Nummernschilder extra.
Also für alle, die das nicht kennen, man kann sich das Auto so vorstellen, es sieht aus wie ein Würfel mit ganz kleinen Rädern, hoch, wie breit und wie lang, aber trotzdem auch irgendwie ein Raumwunder. Ne? Also du hast ja so ein K-Car auch in deiner Firma, ich war mal bei dir und da habe ich auch gefragt, was ist das denn? Es sieht ja von außen echt aus wie so ein Schuhkarton. Aber ich war so überrascht, als ich reingeschaut habe und auch drin gesessen bin, das ist ja, das wirkt innen drin 5-mal so groß, wie es eigentlich aussieht. Der Hammer.
Also es gibt so eine K-Car-Norm in Japan. Ab 1998 wurde die ein bisschen erweitert. Ne? Die Autos werden alle ein bisschen breiter, ein bisschen höher. Dann wurde ein bisschen größer. Aber das ist eigentlich auch nicht groß. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. 3,40 Meter dürfe die Maximum lang sein. 1,48 Meter breit und 2 Meter hoch. 660 Kubik ist Maximum Kubik, was die haben dürfen. Und Maximum 64 PS haben die Autos. Und wie gesagt, du warst ja schon drin gesessen. Mein Daihatsu Brando. Das ist eigentlich ein Raumwunder, das ist riesig innen drin und außer sieht das total mini aus, ja. Das mehr Platz wie im A380 hinten.
Ja, ist also wirklich so. Ich hatte so viel Beinfreiheit und dachte, hä, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch hier verkehrte Welt, wie bei Asterix und Obelix mit dem Zelt, was von außen so mini ist und wo innen drin einfach ein Riesenraum war. Wenn man jetzt mal nach Japan, also du bist ja regelmäßig in Japan, wenn man jetzt Reiselust bekommt, was sind denn so deine Top 3 Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt erleben sollte in Japan?
Also wer mit Japan anfängt, dann würde ich jedem Tokio empfehlen. Klar, das ist die Hauptstadt und das ist auch die Stadt mit den meisten Einwohnern der Welt, weil Tokio, klar, Skytree und Tokio Tower, das ist schon absolut geil. Und auch die ganze Shibuya-Kreuzung, zum Einkaufen und die Sehenswürdigkeiten, die ganze Tempel, wo übrigens viele nachgebaut sind, weil viele aus Holz waren und irgendeinem Feuer zum Opfer gefallen ist damals, aber halt im Originalgebäude wieder nachgebaut sind. Also es ist ganz toll zu sehen. Und auch die Leute, wie die dort leben und auch laufen, U-Bahn etc., das sind ja alles, jeder Schritt stimmt zum nächsten. Also wenn du da als Europäer zwischendrin stehst, dann bringst du das ganze System von denen ins Wanken. Also echt, also Sauberkeit, Höflichkeit, alles ganz tolles Land. Also Tokio würde ich anfangen und dann halt man kann ja an der Süde, die haben ja, gibt es so Fukuoka zum Beispiel, die haben einen ganz toller Sandstrand mit Palme und da ist es warm, da ist es so wie auf Mallorca ungefähr, im Winter sind dann einmal so 8 Grad Fukuoka und im Sommer sind es dann wieder 40, also ganz toll dort in Japan.
Sehr schön. Ich meine, Christian, wenn man das so hört und auch sich mit dir unterhält, du machst ja wirklich alles. Ich meine, du bist Importeur, du beschäftigst dich mit der Szene, du bist auch Sponsor von Veranstaltungen, du machst Umbauten, du machst TÜV-Eintragungen, du schaust in die Zukunft, guckst, was in 5 bis 10 Jahren passiert. Das klingt für mich, als würdest du am Tag 1000 Stunden arbeiten. Wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Und wie viel arbeitest du denn? Das ist ja der Hammer.
Also bei uns ist Folgendes, also ich stehe immer um 6 Uhr auf, auch Samstag und Sonntags und Feiertags, weil ich habe diesen Rhythmus drin, auch wenn meine Familie länger schläft, ich kann dann nicht mehr schlafen. Das heißt, ich bin um 6 Uhr wach, bringe da meinen Tee, weil Kaffee kann ich nicht trinken, weil ich immer hyperaktiv bin und gehe dann an die E-Mails oder an die Rechnungen schreibe etc. Mach Buchhaltung, also ich mache auch die Buchhaltung alles selbst bei mir, mache die ganzen E-Mails, weil ich mich am meisten auskenne und die Erfahrung von den ganzen Jahrzehnten, was ich habe, das kann mir keiner ersetzen. Weil die Teile, was die Kunden dann aufzählen, bis man das weiß, ob man das eingetragen bekommt oder nicht zum Beispiel, das weiß gerade so der Rüdiger von Yamoto, der weiß das vielleicht noch, aber sonst, ich bin da eigentlich unersetzbar. Das heißt, ich stehe um 6 Uhr auf, mache meinen Tee und dann geht es an die E-Mails. Ich mache dann 2 Stunden Büro, fahre dann an den TÜV-Tagen in die Halle, damit ich immer persönlich dort bin, weil der TÜV-Prüfer braucht dann irgendwelche Gutachten oder Abgasgutachten etc., was ich habe, auch für die Bodykits. Das muss ich dem alles vorlegen, damit er das auch eintragen kann, weil ohne Nachweise keine Abnahme. Und dann fahre ich also an den TÜV-Tagen dann wieder nach Hause abends, setze mich wieder an den PC, mache dann Instagram, Facebook, YouTube-Videos, schneide ich etc. Das heißt, ich bin ja jeden Tag wirklich lange beschäftigt. Also ich bin normal an den TÜV-Tagen, Mittwoch, Donnerstag ist der TÜV bei uns im Haus, da bin ich in der Halle. Und wenn ich in der Halle bin, dann haben wir meistens auch Autos dastehen, die aus Japan kommen. Dann muss ich zur ASU fahren, wir haben kein eigenes ASU-Gerät. Manche Autos brauchen eine Leistungsmessung, weil der TÜV einfach sagt, beim Auspuff muss man gucken, ob die Leistung stimmt. Wenn der kein E-Prüfzeichen zum Beispiel hat, etc., dann wollen die Nachweis. Also ich bin ganz selten bei mir in der Halle. Nur an den TÜV-Tagen bin ich ungefähr 6 bis 8 Stunden in der Halle. Aber sonst bin ich nur Büro mache, Videos schneide, Fotos gucke, Instagram, Facebook, dass ich die ganze Medien einfach, die Leute wohl auch was sehe, weiß ich. Das muss man alles immer neu bearbeiten, sonst ist man irgendwann abgeschrieben. Und halt auch die E-Mails mache, ne? Jeden Tag um die 100 E-Mails, bis die alle beantwortet sind. Ich kann auch nicht jedem Kunde helfen, aber jeder will eine Antwort haben, ja?
Ja.
Und die 100 E-Mails, die halten halt auf. Das heißt, auch wenn ich vom TÜV-Tag reinkomme, ich sag mal, der TÜV-Prüfer geht immer um 5 Uhr nach Hause und dann bin ich bis abends bis 8 Uhr, 9 Uhr noch am Rechner und mache dann die E-Mails oder schreibe die Rechnungen oder mache halt Büro. Also ich bin mehr bei uns im Büro wie in der Halle, ja.
Das heißt eigentlich, du hast wirklich so einen, kann man sagen, 12 bis 14 Stunden Tag und das jeden Tag die Woche.
Genau, also ich bin auch, wie gesagt, sonntags, da arbeite ich nicht so lange, aber ich mache auch sonntags oder feiertags, weil, wie gesagt, wenn alle schlafen, was soll ich machen, ne? Ja. Also mache ich meine Arbeit und dann setze ich mich auch Sonn- und Feiertags hin und schreibe hier E-Mails oder mache dann Facebook. Ich mache sonntags was ins Facebook rein, Instagram oder wenn man das Video dann fertig für YouTube etc. oder plan halt schon irgendwelche Sachen. Ja?
Ja.
Deswegen sind wir auch jedes Jahr irgendwo auf dem Tokyo Autosalon oder auf der Tuning Expo in Bangkok, um die neuesten Trends zu sehen. Was gibt es von den Herstellern? Ja, weil Asien, klar, das ist der Trend. Markt für unsere japanischen Autos, um zu gucken, was wäre interessant für Europa. Und wie können wir das dann auch mit dem TÜV umsetzen, dass es auch legal wird.
Ist auch wichtig. Also du musst ja auch immer wirklich mit der Zeit gehen, weil sonst geht man mit der Zeit, so heißt es ja. Und als Selbstständiger ist es natürlich auch klar, dass man mehr arbeitet, aber du hast ja wirklich eine 80 bis 90 Stunden Woche, wenn man das mal so umrechnet. Ich meine, allein 100 E-Mails am Tag, das ist für manche, glaube ich, ein Fulltime-Job schon. Und du machst es ja so nebenher. Das ist eigentlich schon sehr, sehr beeindruckend, muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Aber du bist ja auch eine wirklich eine Marke in der Szene. Man kennt dich. Du hast ein nur durchweg positives Echo hinterlassen bei den Leuten bisher, was man so hört und sieht. Das ist ja auch, ist ja nicht dir in den Schoß gefallen. Du hast ja da auch sehr viel und sehr hart für gearbeitet, ne?
Ja, die GDM-Szene ist halt mein Leben, ne? Ich sage immer Familie dazu. Also das ist halt so toll, wenn man auf die Treffe fährt. Ja, gerade als Beispiel, wenn ich mit meinem Toyota MR2 auf ein Honda-Treffen fahre, bin ich da genauso gern gesehen wie auf irgendeinem Mazda-Treffen etc. Und das ist halt das Tolle an der GDM-Szene. Da halten alle zusammen, ja, auch auf dem Treffen, das, diesem Reisbrennen, wo wir jedes Jahr sind. Das ist einfach so toll, ja, dass da trifft man diese GDM-Familie einmal im Jahr gebündelt auf einem Fleck und kann mit vielen Sprechen und das ganze tolle Event erlebe mit Viertelmeile, Time Attack etc., was es alles gibt, ne? Driften, also ganz toll.
Also ich habe richtig Bock, wenn ich das so höre. Ich muss auf alle Fälle meinen, ich habe zwar kein Japaner, aber allein aus dem Grund würde ich da mal hinfahren und mir auch mal zumindest mal das Reisbrennen-Event anschauen, was ja auch wirklich das weltweit größte ist, Europas größte
Japan. Genau, also das Reisbrennen ist das größte europäische, japanische Autotreffen, das es gibt. Also die ganze europäische Szene bündelt sich auf diesem Reisbrennen.
Mega. Wahnsinn.
Und das ist toll. Also wer schon mal auf der Formel 1 in Hockenheim war in den 90er Jahren oder wo der Schumacher noch gefahren ist und hat gedacht, es ist voll, es ist gar nichts gegen das Reisbrennen.
Okay, jetzt hast du mich überzeugt. Ja, dann hoffen wir mal, dass bald wieder Veranstaltungen möglich sind und dann komme ich da gerne mal mit und schaue mir das
genau
an. Das ist halt wirklich auch, so wie du auch sagst, die Szene ist ja da wirklich komplett unvoreingenommen. Also was Marken betrifft, Hauptsache Japaner, und das würde dir, glaube ich, wenn du mit einem Golf auf dem Opel-Treffen fährst oder mit dem BMW auf dem Mercedes-Treffen, das hast du da mit Sicherheit nicht. Und das finde ich eigentlich super, dass die Szene da auch so großartig zusammenhält. Also sehr schön, klingt gut. Christian, mein Lieber, der Podcast ist leider auch schon zu Ende, aber es war sehr, sehr schön und sehr aufschlussreich, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was du eigentlich so machst und wie diese Szene funktioniert und mit dem ganzen Hype. Ich bin mir sicher, dass wir vielleicht nochmal in naher Zukunft eine Fortsetzung machen werden, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank erstmal an dich.
Vielen Dank.
Dann bleib gesund und bis bald.
Okay, und ich grüße noch die ganze GDM-Familie. Bis dann. Tschüss.
Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.